Deutsche Politik wird in Berlin gemacht, europäische Politik in Brüssel und Weltpolitik in Washington. Beziehungen aber werden auf einer ganz persönlichen Ebene geknüpft. Über Beziehungen, über Austausch und über die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Menschen, darüber spreche ich heute mit Dr. Daniel Villanueva. Er ist Global Education Manager am World Affairs Council of America, war Leiter des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms und hat für das Goethe-Institut in den USA gearbeitet und war Professor für Germanistik. Seine Leidenschaft für Deutschland hat er bei einem Schüleraustausch nach Deutschland entdeckt und ist seitdem nicht nur Verfechter eines intensiveren Austauschs zwischen den beiden Ländern, sondern ermöglicht auch jungen Menschen, diese Erfahrungen selbst zu machen. Außerdem beobachtet er die amerikanische Politik genau, natürlich immer mit dem Blick für die Beziehungen zwischen den USA und der Welt. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Unionsstiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Daniel Villanueva, Global Education Manager am World Affairs Council of America. Hallo Daniel, vielen Dank, dass wir heute via Zoom miteinander sprechen können. Ich möchte am Anfang mit einer kleinen Legende anfangen. Ich habe irgendwann einmal gelesen, dass Deutsch statt Englisch fast amerikanische Amtssprache geworden wäre in den Vereinigten Staaten. Was ist denn an diesem Mythos dran? Stimmt das wirklich oder stimmt es nicht? Und falls es nicht stimmen sollte, was sagt denn aber trotzdem die Existenz einer solchen Legende über die Bedeutung Deutschlands oder der Deutschen in den USA aus?
Also ja, vielen Dank, Herr Holl, für die Einladung. Und in der Tat ist es nur ein Mythos. Diese Geschichte ist nur eine Legende. Eigentlich haben die USA nie eine offizielle Amtssprache gehabt. Und soweit ich weiß, ist nie eine Abstimmung darüber gehalten worden, weder in den frühesten Tagen der Republik noch in unserer Zeit. Tatsache ist, dass im Jahre 1795 im Repräsentantenhaus eine Abstimmung über die Frage gehalten wurde, ob generell die verabschiedeten Gesetze des Kongresses sowohl auf Englisch als auch in deutscher Übersetzung erscheinen sollen. Damals wurde der Gesetzesvorschlag abgelehnt worden mit der knappsten denkbaren Mehrheit von nur einer Stimme. Doch wie Sie vermuten, sagt die Existenz dieser Legende eine Menge über die Bedeutung Deutschlands in den USA aus, sowohl damals als auch heute. Die Bedeutung hat sich mit den Jahrhunderten immer wieder geändert. Mal erinnert sie uns Amerikanern an die verschiedenen Einwanderungsströme der Deutschen in die USA, mal die kulturellen Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern, mal die Tatsache, dass die Deutschen sich vergleichsweise rasch sprachlich und kulturell assimiliert haben und ihre Herkunft eher bescheiden feiern und vieles mehr.
Das heißt, die USA allgemein und Deutschland haben eine sehr, sehr enge Beziehung, eine sehr lange Geschichte auch, eine gemeinsame Geschichte. Nicht nur wegen der vielen Auswanderer aus Deutschland oder aus dem deutschen Sprachgebiet, die in die USA gereist sind, sondern auch in die andere Richtung. Denn Sie haben zum Beispiel einen Austausch gemacht nach Deutschland, als Sie Schüler waren und haben unser Land kennengelernt. Was haben Sie denn vor diesem Austausch über Deutschland und die Deutschen gedacht oder gewusst? Und wie hat sich dann Ihr Bild über Deutschland verändert?
Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Wie Sie an meinem Nachnamen erkennen können, war es einfach so, meine Eltern sind Mexikaner. Ich habe eigentlich ursprünglich mexikanische Herkunft. Und ehrlich gesagt wusste ich so gut wie nichts über das damalige Westdeutschland. So alt, ja, bin ich, dass Deutschland noch geteilt war, als ich es zum ersten Mal besuchte. Meine Eltern hatten mir vom Zweiten Weltkrieg und Hitler erzählt, wie wir auch darüber in der Schule gelernt hatten, aber nicht im Sinne von einem lebendigen Feindbild, sondern einfach, es war mal eben so dort, aber glücklicherweise haben wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen, sozusagen. Daher soll man heute, also beziehungsweise damals im Jahre 1984, man konnte oder sollte keine Angst heute haben, also damals, als ich 14 Jahre alt war, aber man sollte keine Angst vor einem Aufenthalt dort haben. Allerdings hatte ich schon ein bisschen Angst wegen meiner mageren Sprachkenntnisse, da ich bis dann nur zwei Deutschkurse belegt habe und wusste nicht, wie gut die Deutschen Englisch sprechen konnten. Ich hatte natürlich im Kopf Bilder vom Kölner Dom und Neuschwanstein und dachte, alle Gebäude in Deutschland würden so aussehen. Außer der Berliner Mauer natürlich, von der ich auch mal Bilder gesehen hatte. Als ich in Deutschland ankam, ankam, war ich vor allem erstaunt, dass es nicht alles Fachwerkhäuser und gotische Kathedralen waren. Der Schüleraustausch fand in Goslar statt, der alten Kaiserstadt am Harz, wo es reichlich Fachwerkhäuser und einen entzückenden Marktplatz gab. Doch mein Gastvater arbeitete in einer sehr modernen Chemiefabrik und wir wohnten in einer Wohnanlage neben der Fabrik und sie hatten sogar einen McDonald's in der Nähe. So, das war damals. Wie Sie sich aber vorstellen können, hat mein Deutschlandbild sehr schnell nach meiner Ankunft geändert. In der Tat war Westdeutschland doch ein modernes, zukunftsorientiertes Land mit viel Achtung vor der Geschichte und eine Sprache, die doch nicht so schwierig war, solange man mir erlaubt hat, mein holperndes Deutsch mit Ihnen zu üben, statt mit Ihnen auf Englisch zu reden, um Ihre Englischkenntnisse zu verbessern. Ich war begeistert von der Landschaft, vom Harz bis zu den Alpen sind wir damals gereist und von der Musik. Sowohl eine Aufführung von der Zauberflöte und von Siegfried habe ich zum ersten Mal in Berlin mit 14 Jahren gesehen. Und mein Interesse an der internationalen Politik fing auch damals an. Meine Gastfamilie nahm mich mit auf einen Wahlkampfauftritt vom damaligen Kanzler Helmut Kohl auf dem Goslarer Marktplatz. Und als er die Bühne verließ und durch die Menschenmenge lief, schüttelte er mir die Hand. Ich habe es eigentlich nie bereut, Deutschland zum Schwerpunkt meiner Forschung und Lehre zu machen und immer mehr über die Kultur und Sprache und Politik und vor allem die Leute kennenzulernen. Mhm. Bürgerdiplomatie eben. Und seit mehr als 30 Jahren dürfte ich auch jüngeren Generationen Deutschland vorstellen, sowohl beruflich als auch privat. Es freut mich immer, wenn jüngere Leute auch so begeistert wie ich bin oder sind, nachdem sie Deutschland und die Deutschen begegnen. Freilich auch unter anderen Umständen und einer anderen Weltordnung als damals.
Das klingt ja wirklich sehr, sehr faszinierend. Und Sie sind ja auch dann offensichtlich auch bis in die höchsten Kreise der deutschen Politik vorgedrungen, mehr oder weniger zufällig. Sie haben aber auch die andere Seite der Mauer. Sie haben ja vorhin die Berliner Mauer schon erwähnt. Sie haben die andere Seite auch kennengelernt, denn Sie hatten tatsächlich eine Begegnung sogar mit dem Sicherheitsapparat in der DDR gemacht. Vielleicht können Sie die Geschichte kurz erzählen und uns dann auch erzählen, ja, was denken Sie denn heute über die DDR und die deutsche Wiedervereinigung? Und ist das überhaupt im amerikanischen kollektiven Gedächtnis irgendwie verwurzelt?
Ja, das war auch eine sehr interessante Geschichte. Als Teil dieses Austauschprogramms besuchten wir Berlin und dann auch verbrachten wir einen Tag in Ostberlin mit unserer Schulgruppe. Und da ich noch nicht 16 Jahre alt war, musste ich und einige weitere Schülerinnen das Gruppenvisum meiner Lehrerin teilen. Das ist irgendwie während des Tages verloren gegangen, aber wir wussten es damals nicht, bis wir auf dem Weg nach West-Berlin wieder waren. Und da waren wir natürlich am Grenzübergang unter dem Bahnhof Friedrichstraße, dem sogenannten Tränenpalast. Und wir haben festgestellt, beziehungsweise die Grenzwächter haben festgestellt, dass wir das Visum nicht mehr dabei hatten. Und so waren wir im sogenannten Tränenpalast einige Stunden gesperrt, bis wir wieder über die Grenze Richtung West-Berlin laufen durften. Und das war jedenfalls ziemlich schwierig zu verarbeiten damals. Wir hatten ja alle tiefe Angst, was würde uns passieren. Wir konnten immer noch kein Deutsch, also wenig Deutsch, sagen wir mal so. Was würden wir unseren Gastfamilien im Westen erzählen? Was würden wir unseren Eltern in den USA erzählen? Und natürlich war das einfach so eine Zeit von tiefer Angst. Aber nach einigen Stunden, die uns mehr als Tage vorkamen, wurde es uns erlaubt, dann wieder nach West-Berlin zu gehen. Aber meine Gefühle danach waren eher mehr von Mitleid für die Ostdeutschen als Hass geprägt. Und auch heute, wenn ich diese Geschichte erzähle, denke ich mehr an die freundlichen Leute in Köpenick und unter den Linden, die wir in Ostberlin an dem Tag kennengelernt haben, als an die Soldaten am Grenzübergang. Ich würde sagen, trotz der anfänglichen Verständnisschwierigkeiten im Osten und Westen und das große wirtschaftliche und politische Erbe der Wendezeit, die teilweise noch existiert, ja, war und ist die deutsche Wiedervereinigung durchaus positiv für die Bevölkerung, Deutschlands Nachbarn und die EU im Allgemeinen, sowohl auch die transatlantischen Beziehungen und den Frieden in Europa. Es gibt viele Beispiele hierfür, die ich nennen könnte, aber vielleicht ein persönliches jetzt. Jedes Mal, wenn ich jetzt in Berlin bin und auf das U- und S-Bahn-Liniennetz schaue, freue ich mich, dass die Strecken nun viel weiter abgebildet werden als nur bis zum Bahnhof Friedrichstraße oder Wannsee oder sowas. Mhm. Das hat natürlich eine tiefere Bedeutung als nur die bahntechnische Orientierung in der Hauptstadt. Für uns im Westen hat ja die politische Wiedervereinigung auch eine Vergrößerung des kulturgeografischen Rahmens von Deutschland bedeutet. Mhm. Das heißt, Deutschland war ab 1990 für Bürger des sogenannten Freien Westens nicht nur Hamburg und München und Köln, sondern Dresden und Leipzig und Weimar. Nicht nur die Zugspitze, sondern auch der Brocken. Und ja, leider nicht nur Dachau, sondern auch Buchenwald und umgekehrt natürlich auch für die Leute im Osten.
Ja, das klingt nach einem ja, sehr aufregenden Tag in Ost-Berlin. Sie haben dann später Ihre Leidenschaft, die Sie in Deutschland, über Deutschland entwickelt haben, quasi zum Beruf gemacht und versuchen jetzt Amerikaner und Amerikanerinnen mit der Welt und umgekehrt die Welt natürlich mit den USA zu verknüpfen. Können Sie uns ganz kurz erklären, was genau Ihre Aufgaben beim World Affairs Council of America sind?
Ja, gerne. Ja, nach 24 Jahren als Professor für Germanistik und 4 Jahren als Direktor des parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige, bin ich jetzt seit fast 6 Monaten Global Education Manager des World Affairs Councils of America. Es gibt circa 90 örtliche World Affairs Councils in den USA, in Hawaii und Alaska und an der Westküste, über den mittleren Westen bis hin zu Florida und Maine und viele weitere Bundesstaaten an der Ostküste. Diese örtlichen Councils sind unabhängige gemeinnützige Vereine und unser Büro in Washington bietet diverse überparteiliche Aktivitäten für ihre Mitglieder an, die ehrenamtliche Bürgerdiplomatie und eine globale Diskussionskultur unterstützen. Ich koordiniere die Bildungsangebote vorwiegend für Schüler und Studenten. Zum einen gibt es jährlich eine nationale Konferenz, zu der 25 amerikanische Studierende eingeladen werden, um Referate von Experten von diversen Denkfabriken hier in der Stadt anzuhören, Botschaften zu besuchen und internationale Karrieremöglichkeiten zu erforschen. Für Schüler gibt es seit fast 30 Jahren einen jährlichen Wettbewerb für internationale Beziehungen namens Academic World Quest, an dem 40 bis 50 Highschool-Mannschaften teilnehmen, die dann zuvor Wettbewerbe von ihren örtlichen World Affairs Councils gewonnen haben. Wir bieten auch Ressourcen und Stipendien für Schüler und Studenten an, die sich für internationale Studiengänge und Austauschprogramme, das Erlernen von Sprachen und später dann Berufe im internationalen Kontext interessieren. Ich arbeite auch daran, zurzeit ein Austauschprogramm aufzubauen, die ähnlich wie Fulbright oder DAAD Auslandsaufenthalte für amerikanische Lehrkräfte ermöglicht.
Das klingt wahnsinnig spannend. Und wenn Sie sagen, dass es diese World Affairs Councils in fast jedem Bundesstaat in den USA gibt, dann klingt das ja tatsächlich so, als ob das Interesse an der Welt größer ist, als man gemeinhin meint. Es gibt ja dieses Klischee, diesen Stereotyp, dass die Amerikaner ja oft ignorant gegenüber dem Rest der Welt sind. Das wird ihnen oft vorgeworfen und dann fallen dann so Sätze wie, ja, die finden Deutschland ja nicht mal auf der Weltkarte. Wenn Sie mit jungen Amerikanerinnen und Amerikanern sprechen, was wissen die denn über die Welt? Was wissen die über Deutschland? Sind die so ignorant, wie der Stereotyp das sagt, oder ist das Gegenteil eigentlich eher der Fall?
Ich denke, dank dem Internet ist es nicht so, oder sind wir als Volk nicht so ignorant vom Weltgeschehen wie früher. In der Tat ist es aber ein weites Feld. Ich denke, die Jugend begegnet heute das Ausland dank dem Internet zunächst mal durch die Kultur. Also Musik aus aller Welt kann man überall streamen, Manga aus Japan herunterladen, Filme und Fernsehsendungen sind leicht untertitelt oder synchronisiert anzuschauen und so weiter. Also so gesehen meine ich, dass die amerikanische Jugend zumindest schon viel über die globale Medienkultur und die Kultur gewisser Länder weiß, vielleicht sogar mehr als vor dem Erfinden des Internets. Und sie bewerten diese Kulturerscheinung meist positiv. Dies bedeutet aber nicht, dass junge Amerikaner genauso viel über andere Dimensionen des Internationalen wissen, zum Beispiel die Sprache, Politik, Geschichte oder Wirtschaft anderer Länder, oder darüber überhaupt etwas wissen wollen, leider. In vielen Orten der USA wird die Behauptung gehört, man brauche nicht viel über andere Länder zu wissen, denn wer besucht diese Länder mal im Leben? Und wenn man sie besuchen würden, alle sprechen Englisch. Alle sprechen Englisch dort. Es gibt hier zwei Ausnahmen von diesem Beispiel. Die erste Ausnahme ist fast immer das Land oder der Region im Ausland, aus dem oder der die eigene Familie stammt. In den meisten Familien ist das Interesse an der Kulturpflege und Tagespolitik von diesen Herkunftsländern auf einer viel höheren Ebene als das an anderen Ländern, manchmal auch an der USA. Hm. Die zweite Ausnahme betrifft sowohl Deutschland als auch einige andere Länder, nämlich wenn man Eltern oder Großeltern hat, die mal im Ausland mit der Armee stationiert waren, dann interessiert man sich normalerweise mehr für die Kultur und Politik des jeweiligen Landes. Ja. Daher würde ich mit diesen wenigen Ausnahmen behaupten, dass in diesen Bereichen das Wissen und Interesse der Amerikaner über das Ausland weit hinter das von der Jugend in den meisten Ländern der Welt liegt. Ein Beispiel, was Deutschland genau betrifft, berichten mir immer ehemalige Studenten oder Alumni von Austauschprogrammen, dass die erstaunt waren, wie viel die Deutschen und anderen Studenten über die Politik und Geschichte der USA wussten, geschweige denn, wie gut ihre Englischkenntnisse sind, im Vergleich zum Wissen der Amerikaner über Deutschland. Und man sieht an diesem Beispiel, wie wichtig die Arbeit von Organisationen wie der World Affairs Council ist, und leider auch noch, wie viel noch zu tun ist.
Mhm. Aber das klingt ja trotzdem so, als hätte sich in den letzten Jahren da doch einiges geändert, unter anderem auch durch das Internet, wie Sie gesagt haben. Jetzt ist ja nicht nur der Zugang das eine und dass man sagt, okay, ich interessiere mich vielleicht für die ein oder andere Serie und möchte die gucken oder die ein oder andere Musik. Könnte man auch generell sagen, dass sich das Interesse der Amerikaner an anderen Ländern und Kulturen in den letzten Jahren einfach grundlegend verändert hat, in egal welche Richtung?
Ja, also es kann sein, ich habe es nicht so unbedingt gemerkt, also als große Welle oder große Veränderung, aber ich finde, wie bei der letzten Frage erwähnt, der größte Einfluss auf das Interesse der Amerikaner an anderen Ländern ist oft der eigene Familienhintergrund und das ändert sich kaum von Jahr zu Jahr. Ja. Was das angeht, man feiert auch unabhängig von Herkunft. Jeder Amerikaner feiert unabhängig von Herkunft. Cinco de Mayo, St. Patrick's Day, Oktoberfest, Halloween. Ursprünglich ist das ja eine englische Tradition. Und auch Diwali scheint dann an allgemeinem Einfluss zu gewinnen. Dabei wiederhole ich aber, dass die meisten Amerikaner eben nicht zu sehr generell für die Politik und Geschichte im Ausland begeistern lassen, wenn es nicht schon bestehende Verbindung durch Herkunft oder militärischen Dienst gibt. Doch, welche Länder gerade im Mittelpunkt des Interesses stehen, wenn es nicht um eine unmittelbare Beziehung zum Familienhintergrund geht, das ändert sich öfter. Und ich muss immer wieder mit Bedauern feststellen, dass das Interesse meistens steigt, wenn besagtes Land als unser Feind in den Medien oder von Politikern dargestellt wird. Nicht? Vor 20 Jahren konnte man Venezuela nicht auf einer Landkarte finden. Nun sieht man die Landkarte in den Nachrichten öfter und desto mehr wird man im World Affairs Council Treffen danach gefragt. Wenige haben sich für die Ukraine interessiert, sogar zur Zeit des ersten russischen Angriffes im Jahre 2014. Ja. Seit 2022 aber interessieren sich viele für Russland, weil die Medien und unsere Politiker dieses Feindbild wiederholen. Weitere Beispiele des schwankenden Interesses gibt es viele. China, Kolumbien, Libyen und so weiter.
Ja, okay, das heißt, die Medien allgemein, aber auch die politische Lage spielt eine Rolle. Wenn wir jetzt einmal auf diejenigen blicken, die im Weißen Haus sitzen, beispielsweise, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, der ehemalige Präsident Barack Obama hat ja den Fokus der USA ein bisschen weg von Europa hin in den Pazifikraum gelenkt, sein sogenannter Pivot to Asia, wo er gesagt hat, eigentlich ist da die Zukunft, da sollten wir als USA hingucken, ein riesiger Wirtschaftsraum, wahnsinnig viele Leute, aufstrebende Nationen, da müssen wir hingucken. Ein anderer Präsident, Präsident Trump, ging sogar so weit, dass er gesagt hat, ja, die USA sollten sich überhaupt aus der Welt zurückziehen und sich nur noch um sich selbst kümmern. Der eine verschiebt den Fokus, der andere sagt, nee, wir brauchen die Welt gar nicht. Welchen Effekt haben denn solche politischen Ideen, die aus dem Weißen Haus kommen, auf die Gesellschaft und ihr Blick auch auf die Welt? Hat das irgendeinen Einfluss oder ist dieser Blick auf die Welt unabhängig davon?
Ja, auch hier meine ich, dass der Durchschnittsamerikaner nicht unbedingt merkt, was der außenpolitische Fokus im Großen und Ganzen des jeweiligen Präsidenten ist. Außer wenn es zu einem Thema in den Medien vorkommt
Okay.
oder es man sich persönlich trifft, wie zum Beispiel der Vorschlag von Trump und mittlerweile auch Biden, Zugang zum TikTok im amerikanischen Raum zu verbieten oder
Ja.
ein neues Land militärisch zu unterstützen oder eben die Immigrationsfrage, sowas.
Okay. Jetzt leben wir ja trotzdem in einer globalisierten Welt und besonders die USA profitieren einfach von der Globalisierung und sind sogar ein Stück weit abhängig von ihr. Wie wird die Rolle der USA in der Welt denn von den Menschen gesehen? Also jetzt gar nicht, wie werden andere Länder gesehen, sondern welche Rolle spielt die USA in der Welt? Wie wird das gesehen von den Amerikanern?
Ja, ich sage das immer jetzt zu Ihren Fragen, aber das ist auch wieder eine interessante Frage. Umfragen zeigen fast ununterbrochen, dass der Durchschnittsamerikaner meint, die Amerikaner seien in jeder Hinsicht noch Leaders of the Free World, nicht? Sei es militärisch, wirtschaftlich, kulturpolitisch oder wissenschaftlich gesehen. In den Köpfen von den meisten Amerikanern sind die USA noch das unentbehrliche Land in der Weltpolitik und das militärische Notwendigste. Es gibt natürlich keine handfesten Beweise für diese Stellung der USA in der Welt. Doch ein Grund, das man fast immer sieht, ist, warum würde es so viele Einwanderer in den USA geben, wenn es nicht das beste Land wäre? Zwar gibt es eine immer wachsende Minderheit, die bei solchen Umfragen zunächst sich einen Rückzug aus der Weltpolitik wünschen würde. Aber fragt man weiter, will man immer noch, dass der Dollar die Weltwährung bleibt, dass mehr Geld in die Rüstungsindustrie zur Verteidigung des Landes und der freien Welt gewünscht wird, dass die USA uneingeschränkten Zugang zu Weltmärkten genießen soll und so weiter?
Okay, also es gibt durchaus ein ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite, man sieht, die USA ist ja ist in der Welt aktiv und man ist auch ein bisschen stolz darauf, dass man das auch sehr, sehr gut und ja vor allen anderen Ländern tut. Auf der anderen Seite sieht man es aber auch kritisch. Gibt es denn bei diesem ambivalenten Blick auch einen Unterschied zwischen den Generationen oder ist da wenig Unterschied und alle sehen das relativ gleich zwiespältig?
Also Umfrageergebnisse zeigen schon, dass die jeweilige jüngere Generation sich weniger bedroht fühlt vom Ausland und ist generell weltoffener.
Okay.
Aber Longitudinalstudien zeigen auch, dass je älter man wird, desto weniger befürwortet man ein stärkeres ausländisches Engagement. Also könnte man sagen, die Jüngeren geben uns die Hoffnung auf eine weltoffenere Politik, aber jede junge Person wird einmal älter.
Okay, also
Ja, so ist es.
ja, so ist es. Das klingt jetzt natürlich etwas, also aus ausländischer Sicht, die ich ja hier aus Deutschland habe, klingt das natürlich nicht sonderlich gut, wenn man die USA als wichtigen Verbündeten und Bündnispartner sieht. Aber blicken wir mal in die Zukunft. Jetzt nicht ganz so weit, dass die Jungen alt werden, aber in ein paar Wochen haben wir Wahlen in den USA. Präsidentschaftswahlen, die Wahlen für einen Teil des Repräsentantenhauses und des Senats stehen an. Ja, die beiden Kandidaten für das Präsidentschaftsamt, dann, wenn man sich die anblickt, dann muss man festhalten, dass es da erstmal um die USA geht. Das ist eigentlich bei Präsidentschaftswahlen immer so gewesen, dass das ausländische Themen oder Themen USA im Ausland relativ wenig eine Rolle spielen, sondern es geht erstmal um die inneren Themen, die innere Politik. Weltpolitik interessiert erstmal nicht. Gilt das jetzt auch für diesen Wahlkampf? Sie haben vorhin die Ukraine auch angesprochen. Israel-Palästina ist ja auch ein Thema, das mittlerweile auch an den Universitäten angekommen ist. Sind das trotzdem Themen, auch wenn Weltpolitik eigentlich keine Rolle spielt, die die Wahl mitentscheiden könnten?
Ja, also die kurze Antwort ist, die Faustregel heißt seit Jahrzehnten, dass amerikanische Wähler Entscheidungen wenig mit Außenpolitik zu tun haben und dass außenpolitische Themen kaum eine entscheidende Rolle bei Wahlkämpfen spielen.
Ja.
Und ich meine, das Gleiche wird in diesem Jahr so sein. Aber wenn man das ein bisschen differenzierter ansieht, das heißt ja nicht, dass die Außenpolitik keine Rolle spielt, nur eine untergeordnete oder indirekte. Zum Beispiel die südliche Grenze der USA ist ein heißes politisches Thema, aber mehr wegen seiner innenpolitischen Folgen. Die außenpolitischen Wirkungen oder Ursachen werden kaum thematisiert. Was die Ukraine- und Israel-Palästina-Konflikte angeht, auch hier sind diese untergeordneten Themen. Gerade das Letztere hatte schon einen Einfluss auf den Demokratischen Parteitag, wo eine kleine Minderheit der Delegierten nicht für Kamala Harris als Kandidaten gestimmt hat und wo einige sich aufgeregt haben, dass die Eltern eines jüdischen Geisels mit amerikanischer Staatsbürgerschaft aber keine Familienmitgliedern von Palästinensisch-Amerikanern reden durften. Doch weil die politische Haltung von beiden Parteien zum Krieg sehr ähnlich ist, erwarte ich nicht, dass dieser eine große Rolle spielen wird. Ähnlich beim Ukraine-Krieg, der fast in Vergessenheit zu geraten scheint wegen des Gaza-Krieges. Hm. Was interessant zu beobachten sein wird, ist, inwieweit der Einfluss Russlands auf den Wahlkampf spürbar ist und was das für Folgen für Donald Trump haben könnte.
Hm. Wenn wir jetzt auf die Ergebnisse der Wahl blicken, oder sagen wir nicht auf die Ergebnisse, die kennen wir ja noch nicht, sondern auf den Ausgang der Wahl, welche Auswirkungen oder welche Veränderungen im Außenministerium sehen Sie denn unter einem Präsidenten Trump bzw. einer Präsidentin Harris? Wird es da grundlegende Veränderungen geben oder wird es weiter so sein, dass die USA wirklich Leader of the World bleiben und nach wie vor sich in der Welt einmischen werden?
Also es ist ja bekannt, dass Kamala Harris bisher wenige konkrete Politikvorschläge veröffentlicht hat, weder innen- noch außenpolitisch. Ja. Und es gibt also noch mehr Fragen als Antworten weiterhin. Doch meinen einige Experten, und ich würde mich nicht als Experte mit Ihnen vergleichen, aber ich würde auch meinen, eine Harris-Präsidentschaft wird nicht einfach wie eine zweite Biden-Amtszeit aussehen. Mhm. Sie zum Beispiel, so vor allem in der Klimapolitik, sie wünscht sich bestimmt eine aktivere weltweite Bekämpfung des Klimawandels. Andererseits Donald Trump sieht keinen Anlass für weitere Maßnahmen, ähnlich wie in seiner ersten Amtszeit. Zwei weitere Beispiele sind die China-Politik und die Handelspolitik. Kamala Harris will Menschenrechte in China zum Thema machen, während Donald Trump eher die wirtschaftliche Bedrohung Chinas betont und verspricht energische Maßnahmen gegen die Handelsdefizit. Und was das angeht, will Trump wieder hohe Zollgebühren für Produkte aus fast allen Industrieländern einführen, während Kamala Harris hohe Zollgebühren nicht als effektives Mittel der Handelspolitik sieht. Ja. Insgesamt kann man sagen, bei allem, was man noch nicht zur Harris- bzw. Trump-Politik weiß, vermutet man, dass eine Harris-Präsidentschaft einfach nicht wie eine zweite Biden-Amtszeit aussehen wird. Doch eine zweite Amtszeit Trumps würde eine Vertiefung und ein Ausbau seiner bisherigen Ziele und Politik darstellen, als Stichwort Project 2025.
Ja, das berüchtigte Project 2025, ich glaube, dazu müssen wir auch nochmal eine eigene Folge machen, um genau das aufzudröseln, was die Heritage Foundation in den USA da für einen Plan gemacht hat, den sie den Republikanern unterbreitet hat. Aber bleiben wir mal bei diesen Veränderungen. Also es wird keine zweite Biden-Amtszeit sein, egal wer dann im Weißen Haus sein wird. Welche Auswirkungen wird das denn auf die Beziehungen auch zwischen den USA und Deutschland, beziehungsweise zwischen den USA und der EU haben? Sie haben ja eben schon die Zölle genannt, die natürlich dann auch die EU und Deutschland betreffen könnten. Sie haben aber auch gesagt, das, was Biden bisher gemacht hat, das wird sich ändern unter Harris. Welche Auswirkungen könnte das haben? Wird es die Beziehungen schwächen? Wird es sie stören? Wird es sie stärken? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also ich, wenn ich ehrlich bin, weiß ich immer noch nicht und ich lese eifrig, was andere Experten schreiben, während ich auch mit transatlantischen Kontakten rede. Also sicherlich wird eine Harris-Präsidentschaft eine höhere Chance auf die Fortsetzung der guten Beziehungen mit Deutschland haben als eine Trump-Präsidentschaft. Also man erinnere sich an unseren Botschafter während der Amtszeit Trumps, Herrn Richard Grenell, der übrigens weiterhin eine Beraterrolle im Trump-Wahlkampf spielt. Aber ob die Nuancen zwischen der Politik Bidens und der von Harris wirklich anders gesetzt sein werden, muss man abwarten. Die wichtigsten Signale sind jetzt in der verschiedenen Meinungen bei den Beziehungen der EU und Deutschland mit Drittländern, nämlich mit der Ukraine, Israel und Iran, zu spüren. Während Harris und Biden mehr oder weniger das Gleiche über die Ukraine sagen, gibt es Signale von Harris, dass sie sich stärker für eine nachhaltige Waffenruhe und später eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen wird als Biden, was der Gaza-Krieg angeht. Das würde, meine ich, die EU und Deutschland freuen, ebenso Harris' Zurückhaltung, was eine Konfrontation mit Iran angeht. Hm.
Ja, also es wird spannend bleiben und wir müssen dann auf jeden Fall abwarten, was am 5. November passiert, wer dann ins Weiße Haus einziehen darf. Und genau das wäre auch das Stichwort für die nächste Frage. Wer in die USA blickt von außen, der blickt natürlich immer erst zum Weißen Haus und auf denjenigen oder diejenige, die im Oval Office dann sitzt oder sitzen wird. Aber wenn es um die Beziehung der Länder geht, dann gibt es noch eine andere Ebene in den USA, die oftmals von außen vergessen wird. Wie stark sind denn die Beziehungen zu anderen Ländern in den einzelnen Bundesstaaten, in den Städten und Gemeinden, also wirklich bei den Menschen in den USA, und welche Rolle spielen die?
Ja, also Sie beschreiben da eine sehr interessante Entwicklung. Und ich meine, auch diese Frage wäre vermutlich nicht auf der gleichen Art gestellt worden vor der Amts- und Erbzeit Trumps. Doch ja, nicht nur wegen der Folgen der Trump-Präsidentschaft sind einige wichtige Beziehungen zwischen den USA und Deutschland auf Länder- und Kommunalebene, geschweige denn die Handelskammer und Goethe-Institute in den USA, zumindest vorläufig verlagert worden. Beispiele dafür sind Austauschprogramme und Studienreisen von deutschen Politikern, Lehrkräften und anderen, die öfters Washington D.C. nicht mehr als Reiseziel haben, sondern zunehmend Städte und Staaten weit weg von beiden Küsten. Oder Förderprogramme für Auszubildende in deutschen und amerikanischen Schulen und Fabriken, um das jeweilige andere Land zu besuchen. Also bestehende Städtepartnerschaften nehmen auch eine wichtigere Stelle ein als vor Jahren, was die gegenseitige Wirtschafts- und kulturellen Beziehungen angeht. Und in meiner ehrenamtlichen Rolle im Vorstand der German American Heritage Foundation sehe ich ein zunehmendes Interesse, zumindest in den USA, an neuen Städtepartnerschaften, was interessant ist. Mhm. Deutsche Firmen in den USA, sei es BMW, Aldi, Fresenius, Bosch oder andere namhaften Firmen, engagieren sich immer mehr vor Ort, in Schulen und nicht zuletzt bei einigen örtlichen World Affairs Councils. Die USA verfügt auch über ein dichtes Netz von deutschen Ehrenkonsulen, die die Arbeit der Botschaft in Washington und der 8 amerikanischen Konsulate unterstützen. Zum Teil ist dies ja das Ergebnis der jahrzehntelangen Investition in die auswärtige Kulturpolitik für Jugendliche. Programme wie das German-American Partnership Program, parlamentarische Partnerschaftsprogramme und weitere Austauschprogramme, deren ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen nun seit Jahrzehnten aktive Alumni auf kommunaler Ebene sind und sich für die transatlantische Idee noch so begeistern, dass wenn die nationale Regierung dies nicht so aktiv fördert, führen andere diese Arbeit weiter. Umso trauriger ist es noch, nebenbei gesagt, dass öffentliche Fördermittel für künftige Generationen oft nicht so wie vorher von den beiden Regierungen bereitgestellt werden. Mhm.
Aber man sieht, dass die Verwurzelung der Beziehungen doch sehr, sehr tief reicht und immer tiefer reichen wird. Das bringt mich dann zu einer anderen Frage. Wenn die Wurzeln so tief reichen, ist die Frage nochmal nach den Generationen. Also ändert sich da was? Sie hatten ja gesagt, Sie waren in Deutschland als junger Mensch, Sie haben einen Schüleraustausch gemacht. Die junge Generation hat diese Möglichkeiten auch und Sie versuchen das immer mehr jungen Menschen dann auch zu ermöglichen. Vizepräsidentin Kamala Harris hat davon gesprochen, dass sie eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten für die USA darstelle. Jetzt ist die gute Frau ja auch schon über 60. Es ist die Frage, was heißt da junge, neue Generation? Damit wollte sie sich aber natürlich abgrenzen, zum einen von ihrem vermeintlichen Vorgänger, von Präsident Biden, aber natürlich auch von gegenüber Trump, der ja auch schon etwas älter ist. Glauben Sie denn tatsächlich, dass wir bald eine Riege neuer, junger Politiker in den USA sehen werden, die sie verändern werden? Und wenn ja, was heißt denn diese Veränderung junger Menschen, die die Beziehungen vielleicht auch auf ganz anderer Ebene erlebt haben, als sie das getan haben oder die ältere Generation?
Ja, also dass wir hier in den USA eine jüngere Generation von Politikern in beiden Parteien bald erleben werden, steht außer Frage. Also Harris könnte auf Biden folgen. Der nächste demokratische Speaker of the House darf der 54-jährige Hakeem Jeffries heißen und nicht mehr Nancy Pelosi. Und die nächsten Herausforderer von Harris oder Trump dürfen schon viel jünger sein als Biden, Trump oder auch Harris, die, wie Sie gerade erwähnt haben, selber fast 60 Jahre alt ist. Doch wer auf große politische Veränderungen mit einer jüngeren Politikergeneration an der Macht ruft, darf vielleicht enttäuscht werden. Wer heute Karriere in der Demokratischen Partei machen möchte, soll möglichst moderat sein. Die jüngeren Mitstreiter von Harris in der Demokratischen Partei sind meiner Meinung nach eher dem gleichen moderaten zentristischen Flügel zu rechnen wie Biden. Also sie sind nicht die Anhänger von Bernie Sanders oder sogar Elizabeth Warren, die ja dem Mitte-Links- oder linken Flügel der Partei zuzurechnen sind. Ähnlich ist es auf republikanischer Seite. Wer Trump folgt, darf sicherlich jünger sein als er, doch fast alle Einflussreiche in der Partei sind, zumindest heute, und zumindest in der Öffentlichkeit, höchstens ein Tick weniger rechtsorientiert wie er. Mhm. Und ähnlich wie neulich in Deutschland haben beachtliche Prozentzahlen von jüngeren Wählern hier in Amerika konservativ gewählt. Zwar gibt es einige oppositionelle Republikaner wie Liz Cheney und Adam Kinzinger, doch man sieht auch jetzt schon, wie dünn ihre Machtbasis ist. Und ich meine, wenn Trump von der Bühne verschwindet, egal wann das ist, so verschwinden auch sie, vermute ich.
Mhm. Also es wird sich einiges ändern werden, höchstwahrscheinlich im politischen Spektrum der USA. Blicken wir noch einmal auf Deutschland, kurz vor Schluss. Sie haben die DDR erlebt, zumindest einen Tag lang, und beobachten sicherlich auch die Entwicklungen in Deutschland. Wie blicken Sie denn und die Amerikaner auf das Deutschland im Jahr 2024?
Ja, also ich denke, in meinem Freundes- bzw. professionellen Kollegenkreis gibt es keinen, der Deutschland nicht überwiegend positiv betrachtet. Und ich meine, die amerikanische Bevölkerung aller Umfragen nach glaubt das auch. Nicht nur als wichtiger Handels- und Friedenspartner ist Deutschland wichtig, sondern auch als Beispiel dafür, wie man mit heißen Themen wie Datenschutz oder der Äußerungen von Elon Musk umgeht. Natürlich gibt es Sorgen wegen des guten Abschneidens der AfD in Sachsen und Thüringen, eventuell auch Brandenburg und woanders. Hm. Da will man das nicht schönreden. Aber die vielen Bürger, die sich dagegen persönlich oder als Mitglieder in Vereinen und Bewegungen wehren, geben uns Amerikanern Mut für die anstehenden Wahlen hier und auch eine Hoffnung auf bessere Entwicklungen in Deutschland.
Das wäre dann auch die Abschlussfrage. Wie wichtig sind denn die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland für die Zukunft der beiden Länder und dann natürlich auch der Welt? Spielt das eine Rolle oder wird die wirkliche Veränderung der Welt auf ganz anderer Ebene gemacht?
Oh nein, ich denke, unsere gemeinsamen Beziehungen sind sehr wichtig füreinander und für die Welt der Zukunft. Trotz aller Herausforderungen und Ungewissheiten verbinden uns viele gemeinsame Werte, die sich jetzt seit Jahrzehnten bewährt haben. Trotz der teilweise turbulenten Wahlergebnisse der letzten Jahre und Monate sind unsere beiden demokratischen Systeme ein Beispiel für wehrhafte und stabile Systeme weltweit. Ich meine, wir gehören auch weiterhin zu den wichtigsten und kräftigsten Wirtschaftsmächten der Welt und können gemeinsam, freilich auf etwas unterschiedliche Art und Weise, diesen Einfluss für positive Veränderungen in der Klima-, Friedens- und Verteidigungspolitik einsetzen. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es für die USA, meine ich, keinen wichtigeren europäischen Partner gegeben. Und es wäre schon gefährlich, wenn diese Beziehungen auseinandergehen würden oder wir uns andere Wertegemeinschaften suchten.
Herr Dr. Villanueva, vielen, vielen herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch über Deutschland, die USA, die Beziehungen und ja, auf welchen Ebenen sie stattfinden und welchen Einfluss sie dann letztlich auf unsere Zukunft auch haben. Herzlichen Dank nach Washington.
Vielen Dank und viele Grüße auch von Washington nach Deutschland.